das.
Okay.
Ja, guten Morgen. In einer weihnachtlich geschmückten Kirche steht auf dem Altar eine Krippe mit Maria und Josef und dem Jesuskind. Als der Pfarrer eines Tages in die Kirche kommt, fehlt der Josef. Ein Tag später fehlt auch noch Maria und außerdem bemerkt er neben dem Jesuskind einen Brief, in dem steht: Liebes Christuskind, wenn ich in dieses Jahr mein Fahrrad nicht zu Weihnachten bekomme, siehst du deinen Eltern nie wieder. Man kann Weihnachten auch zu anderen Sachen nutzen. Gut, ich möchte heute weitermachen bei dem letzten Thema. Vor 2-3 Wochen hat man ja mal angefangen, uns ein bisschen Gedanken machen über den Sinn unseres Lebens. Ich weiß nicht, wer erinnert sich noch ein bisschen, vielleicht hat auch jemand mal nachgedacht in der Zwischenzeit, was ist denn eigentlich mein Sinn so, warum gibt es mich? Und heute möchte ich weitermachen an dem Thema und dann in 3-4 Wochen nochmal. Das war so viel, das musste ich einfach in 3 Pakete einteilen. Heute geht es um das Thema Verantwortung übernehmen und dadurch frei werden. Also, wir gucken nochmal zurück. Wer sich erinnert, wir haben den Herrn Maslow uns mal angeguckt, der gesagt hat, es gibt so unterschiedliche Stufen. Physiologische Bedürfnisse, so Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Sexualität und dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Ich brauche eine Wohnung, Arbeit, Geld. Und dann soziale Bedürfnisse, Freundschaft, Familie, Individualbedürfnis, Anerkennung, Status und zum Schluss kommt so der Sinn. Und wir haben festgestellt, Sinnverfehlung, und die Bibel sagt, der Sünde dazu, ist es, wenn wir die Sachen oder eines dieser Sachen zu unserem Ziel machen. Ja? Wenn also das Häusle das Ziel ist, oder mein Status das Ziel ist, oder dass ich möglichst gut esse das Ziel ist. Das sind alles Dinge, die sind wichtig, die brauchen wir, aber das Ziel heißt eigentlich, dass wir über diesen Sinn, über diese Beziehung zu Gott, diesen Dingen ihren Platz geben. Wenn ihr euch noch erinnert. Ja? Also all das, was ich in dieser Beziehung zu Gott mache, räumt dem den Platz ein, sodass es nie dominant wird, aber es ist notwendig, deswegen müssen wir es einsortieren. Wenn du die Frage nicht beantworten kannst nach dem Sinn deines Lebens, gebe ich dir mal eine Hilfestellung. Beobachte dich mal die nächsten Tage, über was du redest. Die Leute verraten sich immer selber. Also auch wenn ich im Gespräch mit Leuten bin, ich höre denen einfach mal zu. Sag, erzähl einfach mal was. Und die erzählen einfach das, was sie beschäftigt, was ihren Sinn ausmacht, womit sie umgehen täglich, was ihr Ding ist. Und wenn ihr euch selber beobachtet, werdet ihr merken, über das, was ihr redet, am meisten, das ist auch das, was euer Sinn ausmacht. Weil er euch immer mit beschäftigt. Und wenn euer Sinn Gott ist, dann werdet ihr mehr über Gott reden. Wenn euer Sinn das Geld ist, dann werdet ihr immer mehr über Geld reden. Ganz einfach. Ist auch immer spannend, wenn man sagt, ich bin total zufrieden mit meinem Auto. Aber ich habe da wieder eins gesehen, das ist so genial. Das ist noch ein bisschen schärfer, noch ein bisschen schneller. Und meine Wohnung ist auch total schön, aber der Nachbar hat eine schönere. Also man merkt, das sind so innerliche Dinge, man will es zwar nicht wahrhaben, aber trotzdem redet man drüber und führt so aus. Steve Jobs, ich nehme an, der ist bekannt, so der Gründer von Apple. Der wurde eines Tages mal eingeladen in die Stanford University und sollte eine Ansprache halten zu den Abschlussstudenten, was ihm wichtig ist. Und ich habe immer den Titel mal gelesen, aber denke, ja gut, da wird irgendwas Computermäßiges kommen. Aber dann habe ich mir mal das angeguckt. Und es war spannend, was der den Abschlusssolventen von Stanford gesagt hat. Also hat angefangen mit seinem Kind und gesagt, wisst ihr was, ich bin ein adoptiertes Kind. Ich habe mein Studium abgebrochen, weil ich einfach den Sinn nicht erkennen konnte. Und irgendwann habe ich dann halt mal Graphic Design studiert, weil ich anders frei war. Ich schlief auf dem Boden der Uni, hatte kein Geld, war eine lausige Zeit. Das war mein erster Punkt. Zweiter Punkt war dann, er hat eine Firma angefangen, also die Firma Apple. Und zwischen 20 und 30 Jahren ist die Firma von 2 Personen auf 2000 gewachsen. Also eine explosionsartige Entwicklung. Hat enormen Erfolg gehabt. Mit 30 wird er von seinen eigenen Leuten rausgeschmissen aus der Firma. Er sagt, wir brauchen dich nicht mehr. Er sagt, ich hatte aber so Liebe zu diesem Thema, dass ich in der Zeit, als die mich rausgeschmissen haben, 22 neue Firmen gegründet habe. Ich sage, das ist mein Thema, ich habe den Sinn gefunden meines Lebens und wenn die mich rausschmeißen, mache ich es woanders. Dritte Botschaft, es ging dann um den Tod. Eines Tages wurde ihm eröffnet, dass er krebskrank ist und dass er noch ein paar Wochen zu leben hat. Er hat dann angefangen, Abschied zu nehmen von seinen Mitarbeitern, von seinen Familien und so weiter. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass das heilbar war, also er ist dann wieder genesen. Aber er sagt dann im Nachhinein, der Tod ist die beste Erfindung im Leben. Er ist eine Lebensveränderung, weil er das Alte wegnimmt und Platz für Neues macht. Das Leben ist limitiert, verschwende es nicht, indem du das Leben eines anderen lebst. Lass dich nicht durch Dogmen einfangen, die andere Leute aufstellen. Lass dir nicht vom Lärm der anderen deine innere Stimme, und ich sage jetzt mal Gottes Stimme, übertönen. Hab einfach den Mut, deinem Herz zu folgen. Fand ich spannend. Ein Mann, der ein Multimilliardär ist, kein Wort von Technik, kein Wort von, was müsst Gas geben, sondern sehr, sehr nachdenklich zu sagen, der Sinn des Lebens ist der Kern, von dem wir alle leben. Also, wir waren bei unserem Sinn des Lebens, haben wir gesagt, unser Sinn des Lebens heißt, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist der Kern dessen, was wir sind. Und da haben wir festgestellt, letztes Mal, wenn wir Königskinder sind, sind wir Prinzen, Prinzessinnen, richtig? Da haben wir ein bisschen ausgeführt, was das alles ist. Und ich möchte jetzt gleich festhalten, einfach um vorzubeugen, was wir nachher sagen, wir werden das bleiben. Also wenn wir Kind sind, ihr habt selber viele Kinder, die bleiben Kinder ihr Leben lang, richtig? Ja. Und irgendwie ist man als Eltern immer verantwortlich, immer mit drin, obwohl natürlich die Kinder größer werden. Wenn ich jetzt euch fragen würde, besonders die Eltern, was hattet ihr denn für ein Ziel für eure Kinder? Selbstständig werden, okay. Glücklich werden.
Dass sie Gott kennenlernen, dass sie Jesus kennenlernen. Okay.
Man kann auch ziehen, dass sie möglichst schnell aus dem Haus sind, gell? Aber im Allgemeinen ist doch so, wir wollen ja nicht, dass die Kleinkinder bleiben. Sondern eigentlich sagen wir, das Ziel unserer ganzen Geschichte ist, dass die selbstständig werden, ein erwachsenes Leben leben können, ihren Sinn, ihren Platz im Leben finden. Das ist doch das, was wir erreichen wollen mit unserer Kindererziehung. Und stellt euch vor, Gott hat das gleiche Ziel. Wenn wir von Kindern reden, dann denkt man immer so die kleine Dergele, die da vorne rumspringt, aber tatsächlich ist ja Kindsein eine Entwicklung. Da kommen wir jetzt nachher dann noch drauf, wie das sich dann weiterentwickelt. Das Problem, denke ich, in der Christenheit war oft, dass man Christsein mit Fehlervermeidung gleichgesetzt hat. Also so Sündenvermeidung. Wenn du lebst als Christ, dann musst du möglichst das und das nicht tun. Wenn du das vermeidest, dann bist du gut. Das ist wie wenn ihr eure Kinder erziehen würdet, zu sagen, wenn du das und das alles nicht tust, dann bist du ein guter Mensch. Führen wir sie dann zu ihrem Ziel vom Leben? Wahrscheinlich nicht. Also wir haben dann nichts Positives entwickelt. Wir haben nur geguckt, dass sie ja keine Fehler machen und ja nichts Falsches machen, aber wir haben nichts entwickelt in ihnen, was gut ist, was sie in ihr Ziel bringt, was sie vorwärts bringt. Und ich denke, das müsste man ändern. Letztendlich ist sogar das Zielverfehlung. Wenn wir nur darauf aus sind, dass wir keine Fehler machen, wenn wir nur darauf aus sind, dass wir nicht sündigen, haben wir eine Zielverfehlung. Weil das, was wir eigentlich tun sollen, haben wir nicht erreicht. Gucken wir uns mal eine Stelle an, in 2. Korinther. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Also das ist einfach mal die Grundlage, wo wir sagen, was wir tun und können, kommt von ihm. Und jetzt geht es aber weiter, der uns aber auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Also es ist nicht nur so, dass es wir von ihm bekommen, aber er macht uns tüchtig dazu, Dinge zu tun. Ja? Und da müssen wir nachher mal ganz scharf nachdenken, wie ist unsere Theologie? Und da scheiden sich manchmal die Geister. Und des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, haben wir jetzt schon darüber gesprochen. Es geht nicht darum, Gesetze einzuhalten, sondern es geht darum, vom Geist geleitet zu werden. Wenn der Buchstabe tötet, dann bin ich einfach in dieser Abtick-Mentalität, habe ich nicht gemacht, sondern der Geist macht lebendig, der macht euch zu einem Menschen, der lebt, der Spirit zeigt. Wenn aber der Dienst, der Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, so 10 Gebote, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht der Dienst, den der Geist gibt, viel mehr Herrlichkeit haben? Also es geht darum, dass Gott unwahrscheinlich viel Herrlichkeit in uns sieht. Er sagt, ich habe euch nach meinem Bild geschaffen. Ich habe euch bewusst nicht als Roboter geschaffen, sondern als Menschen, die Herrlichkeit haben. Die ganz klein, im Psalm steht, ganz klein weniger sind wie ich. Und das wollen wir uns angucken. Wie entwickelt uns Gott hier in diese Richtung, dass wir Herrlichkeit haben, die er schaffen möchte, die noch viel mehr ist als das, was im Alten Testament drin war. So, gucken wir uns mal den Prinzen nochmal an. Wir haben da letztes Mal ein bisschen unterhalten, was der Prinz alles so macht. Wer will, kann das ja nachhören. Kann ein kleiner Prinz, so ein kleiner Steppke, kann man denn von dem alles erwarten? Auch wenn er Prinz ist. Wahrscheinlich nicht. Und jetzt haben wir eine schöne Parallele von dem, was wir körperlich erfahren, dass wir Kleinkinder sind, Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Das Gleiche passiert auch im Christsein. Wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir von Gott aufgenommen werden, fangen wir an als geistliches Baby. Und jede dieser Stufen hat so ihre eigene Eigenschaften und Gott möchte uns da entwickeln. Und da wird so vieles durcheinander geschmissen, dass man manchmal jungen Kindern was zumutet, das sie gar nicht können und andersrum, dass man den Erwachsenen das verbietet, was sie eigentlich sollten. Jeder kann jetzt mal versuchen, wir gehen jetzt mal durch die 4 Stufen durch, versucht euch mal geistlich einzusortieren. Wir beschreiben mal so unterschiedliche Charakteristika in den unterschiedlichen Phasen. Versucht euch mal selber einzusortieren, wo stehe ich denn gerade in meinem geistlichen Leben. Ja, könnt ihr nur selber. Gucken wir mal die Kleinkindphase an. Was zeichnet eine Kleinkindphase aus? Abhängigkeit. Okay? Also im Essen finde ich es immer ganz am geschicktesten. Ein Kleinkind, was das Einzige, was es machen muss, ist schreien. Hab Hunger! Und schon kommt die Mutter und stoppt sie rein. Ne? Muss es das Essen zubereiten? Nee. Muss es irgendwie gucken, dass es zu viel oder zu wenig kriegt? Nee. Wird einfach reingeschoben. Fertig. Hat es Verantwortung?
Nein.
Okay. Paulus sagt an einer Stelle, und es sind mehrere Stellen, die das belegen, dass es einfach eine Entwicklung ist. Ich konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Also eigentlich hättet ihr einfach ein bisschen weiter sein sollen, aber ihr habt immer noch Schobbele braucht. Ja? Weil ihr euch nicht entwickelt habt. Ihr seid auf dem Stand eines Kleinkinds stehen geblieben. Schreie, wenn ich Hunger habe. Und nur liegen und schlafen. Okay? Nächste Phase, sorry. Nächste Phase wäre die Kinderphase. Typisch, was machen wir mit Kindern? So langsam soll das Essen lernen, oder? Ja? Also, die kriegen einen Löffel in der Hand, ich kriege das alles live mit meinen Enkel gerade. Also am Anfang ist das schon spannend, was da läuft am Tisch. Ja, wenn sie nicht gerade diesen Mal und der Spinat durch die Gegend schießt, es sieht halt nachher aus wie die Sau. Warum? Weil sie nicht können. Aber wir müssen es irgendwie lernen. Ja, geht viel daneben, geht auch manches nahe und so weiter. Haben sie Verantwortung für das, was sie tun? Nein. Ah, nicht. Also sagt man, sind halt Kinder, sieht halt aus wie Sau. Holen wir nachher den Staubsauger und dann ist alles wieder gut. Ja? Sie haben auch einen typischen Kinderglaube. Ah, das war eine schöne Zeit. Papa kann alles. Unendlich, der weiß alles, der kann alles, das ist einfach genial. Wenn ich was brauche, ich muss zum Papa gehen, der richtet es. Ne? Spannend ist auch, wenn ihr wirklich wollt, dass euer Gebet erhört werden soll, dann geht bitte zu den Kindern und sagt, du betest jetzt dafür. Weil Gott schlägt ihnen nichts ab. Die sind in dieser Glaubensaufbauphase, wo Gott erhört. Ja? Und wo die beten und es passiert. Schon klar, das kann man nachweisen, dass Gebete Kinder in dem Alter viel mehr erhört werden, wie wenn Erwachsene beten. Gucken wir uns den an. Schauen wir, Kinder schwimmen lernen. Ja? Das war für mich immer so, ich habe gesagt, ich möchte, dass meine Kinder möglichst bald schwimmen lernen. Warum? Selbstsüchtig, dann muss ich nicht mehr so arg aufpassen. Und trotzdem, wenn sie dann geschwommen sind, dann haben sie so, und dann haben sie sich wieder gehoben an mir, und das hat irgendwie gut und sie brauchen mich noch. Ja? Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir sagen, jetzt müssen wir es auch ein bisschen loslassen. Ja, schwimm, schluck mal ein bisschen Wasser, aber lern das. Nächste Phase, Teenie-Phase. Kavila. Wie war das bei euch? Man kann heute nachweisen, dass in der Teenie-Phase sich das Gehirn komplett verändert. Ist ein kompletter Umbruch von allem, was passiert. Bitte? Wegen dem Umbau geschlossen. Ja. Nicht zurechnungsfähig. Wenn wir das Essen angucken, wieder das für mich eine sehr typische Geschichte. Teenie können hoffentlich selber essen. Okay? Also die kann schon den Tisch lassen und sagen, verhalte dich anständig, ich möchte das noch nicht, dass noch alles versaut ist. Sie können sogar vielleicht sich was zum Essen machen. Also wenn der Kühlschrank voll ist, oder irgendwas, dann holen wir uns auch noch was. Ja. Sind Sie verantwortlich? Kommt drauf an. Bisschen, aber endverantwortlich sind Sie nicht. Deswegen haben wir ein Jugendstrafrecht. Wenn ein Teenie einen Scheiß macht, gibt es ein Jugendstrafrecht, wo man sagt, okay, so ein bisschen kann schon was dafür, aber eigentlich verantwortlich sind immer noch deine Eltern. Ja? Was sie auch charakterisiert, ist, dass sie oft ein unrealistisches Bild von sich selber haben. Manchmal zu gut, manchmal zu schlecht, meistens zu gut. Wir sind die Kings hier. Ihr Alten, wenn ihr endlich mal von uns lernen würdet. Ne? Wir zeigen euch, wie das geht. Ihr habt nämlich nicht so richtig drauf. In der Phase, und ich hatte jetzt so viele Gespräche in den letzten Monaten, wo Leute in dieser geistlichen Phase des Teenies waren, wo Gott in Frage gestellt wird. Wo plötzlich dieser Kinderglaube aufhört. Gott kann alles und ich muss nur vertrauen und es wird schon passieren. Und plötzlich kommen sie und sagen, Leute, mein Gott ist weg. Ich habe so glauben können und so ist alles weg. Was ist los? Ich kann mit dem überhaupt nicht umgehen. Dass jetzt plötzlich alles sich verändert. Ich stelle Dinge in Frage. All das, was ich gelernt habe, stelle ich in Frage. Guck nochmal in meine Bibel rein und sag mal, was hast denn du früher eigentlich geglaubt? Ich fange an, darüber nachzudenken, kann das überhaupt sein? Und es fing eine Phase statt, wo man von diesem Kinderglauben rüber in einen Erwachsenenglauben gehen sollte. Wenn er in die Schule reinguckt, in der Teenie-Zeit sind die meistens noch in der gleichen Klasse. Später, so im Erwachsenenalter, diversifiziert sich es. Ja? Dann geht jeder so ein bisschen seine Wege, ganz unterschiedlich. Aber da sind sie noch irgendwie gleich unterwegs. Und viele fallen auf diesem Weg zum Erwachsenen, werden einfach wieder zurück. Aus unterschiedlichen Gründen kommen wir noch dazu. Gucken wir uns, ja, Hebräer, wahrscheinlich auch der Paulus, weiß man halt, schreibt, und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, also erwachsen sein solltet, Dinge weitergeben solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Also seht ihr, der Paulus hat das gleiche Problem gehabt. Dass er immer wieder sagt, Leute, eigentlich hättet ihr euch schon lange entwickeln müssen. Denn wenn man noch Milch geben muss, ist er unerfahren mit dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist wie ein kleines Kind. Er hat einfach kein Verständnis dafür, was ist gut und richtig, was passt und was nicht. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die Erwachsenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Das ist das, was einen Erwachsenen ausmacht. Ein Teenie, dem guckt man auch noch vieles nach, aber von einem Erwachsenen erwarte ich, dass er weiß, was gut und schlecht ist. Und wenn er es nicht weiß, dann zeigen wir es ihm. Dann ist das Gesetz da, das ihm das klar macht. Ja? Und das unterscheidet einen geistlich reiferen Menschen, der sagt, ja, ich weiß, was gut und schlecht ist und ich kann es selber beurteilen. Ich hänge nicht mehr ab von anderen. Und deswegen sind wir jetzt dann schon beim Erwachsenen. Der große Unterschied des Erwachsenen ist, dass er Verantwortung übernimmt. Richtig? Der ist frei. Und ihr erinnert euch, also mein größter Wunsch in der Teenie-Zeit war, endlich frei zu sein. Endlich nehme ich Dome, so was die Alte sagt. Das war sowieso alles blöd. Ja? Frei sein, yeah! Aber klar war einem da noch nicht, dass du auch die Verantwortung hast. Dass du tun kannst, was du willst, ja, aber du trägst die Verantwortung, du trägst die Konsequenzen. Und das wäre geistliches Reifsein, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für alles, was ich tue. Ja, ich brauche Gemeinschaft. Also das heißt nicht, dass ich wild in der Gegend rum bin, auch jeder von uns als normaler Mensch braucht Gemeinschaft. Das sind so die Träume, dass man irgendwo auf einer Insel lebt, dass man ja niemand mehr begegnen muss. Meistens, wenn es einem stinkt mit dem Menschen, ja, aber tatsächlich müssen wir halt irgendwo leben. Aber trotzdem in dieser Gemeinschaft, in der Freiheit zu leben. Und da schreibt der Johannes dann, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand belehre. Ja? Also ihr habt keine Vormünder mehr nötig, sondern ihr seid reif genug, ihr braucht nicht mehr belehrt werden, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt in dieser Beziehung zu Gott, so ist es wahr und ist keine Lüge, wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Also in dieser Beziehung zu Gott haben wir gelernt, von Gott persönlich selber zu hören, zu leben, in dieser Gemeinschaft mit ihm zu leben. Wir brauchen niemanden, der uns das mehr sagt. Jetzt in Klammer, das ist leider in der Kirchengeschichte natürlich zu oft passiert, dass die Kirche die Leute immer wieder gesagt hat, was sie tun soll in dieser Phase. Ich bin der Pastor, ich bin der Irgendwas-Guru hier und ich sage euch euer Leben lang, was ihr zu tun habt. Also die Kirche selber wollte nicht, dass die Leute in Freiheit reinkommen. Und die Leute selber wollten oft auch nicht frei werden. Warum? Ist bequemer. Da haben wir die Nesthocker-Mentalität, die haben wir heute oft, ja? 30 und immer noch daheim. Warum? Ist doch schön bei Hotel Mama. Tu, was ich will, ja, ab und zu muss ich mal was sagen lassen, aber warum soll ich Verantwortung übernehmen? Also auch die Anfrage an euch, wo steht ihr hier? Wollt ihr geistlich Verantwortung übernehmen für das, was ihr tut? Und es gibt theologische Richtungen, die genau das negieren und sagen, nee, ich muss eigentlich nur tun, was Gott will. Ja, jeden Tag so viel beten, bis ich weiß, was er will. Und ich hatte so viele Gespräche, und die sind mir zum Hals rausgegangen, irgendwann, und ich sagte, nee, ich warte, bis Gott zu mir redet, und nach 2 Jahren hat er immer noch nicht geredet, Kid. Er sagt, ja, was machst du jetzt? Ha, ich weiß auch nicht. Entscheide du. Und ich sagte, ja. Hier weigert sich jemand, geistlich erwachsen zu werden. Zu sagen, ja, ich übernehme Verantwortung für das, was ich tue. Und es ist so schön, das irgendjemand zuzuspielen. Nico hat letztes Sonntag gepredigt, so ein Kriterium, wie ihr das angucken könnt, ist ja das Galater 5, 22, die Früchte. Wo er sagt, hier lerne ich zu unterscheiden, was gut und böse ist, indem ich mir einfach angucke, was kommt da raus. Manchmal ist es nicht gleich sichtbar, aber irgendwann muss ich mal sagen, du Freund, jetzt hast du mir das schon 3 Jahre erzählt, ich sehe nichts. Sorry. Hat sich irgendwas verändert? Und wenn die Früchte stimmen, dann ist ja auch Freiheit Gottes drin. Nochmal, dass es glaubt, dass es nicht eine Erfindung von mir ist. Wieder Johannes, ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang ist. Also wenn ich jemanden erkenne, der von Anfang ist, dann habe ich das große Bild, richtig? Von Anfang an sehe ich, was hier passiert. Also ich habe einen Überblick. Ich habe euch junge Männer geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Also hier seht ihr auch wieder die unterschiedlichen Entwicklungsstufen, die Gott uns führen möchte. So, heute möchte ich noch starten mit dem ersten Thema. Ich habe 4 Themen, für was wir Verantwortung übernehmen müssten. Also wie passiert das jetzt tatsächlich? Es hört sich hart an, manchmal schwierig, aber letztendlich, wir hatten ja heute schon öfters das Thema Freiheit, am Ende des Tages steht Freiheit. Obwohl es sich so anhört, als ob wir jetzt irgendwo reingeknechtet werden mit der Verantwortung übernehmen, das hört ja sich meistens nicht so toll an, aber tatsächlich ist der einzige Weg in die Freiheit, es zu tun. Zu sagen, ja, das ist mein Job, ich möchte da reinwachsen, dann bin ich nämlich auch erwachsen. Eine Bitte mal kurz, ihr habt jetzt gerade euch vielleicht ein bisschen sortiert, wo ihr gerade steht. Wenn ihr die letzten 2, 3 Jahre in eurem Leben zurückguckt, was hat sich da getan? Geistlich. Ich kann es nicht beantworten, könnt ihr nur ja. Überlegt mal, habt ihr euch entwickelt? Ich sage nur dazu, Stillstand ist Rückschritt. Wenn keine Entwicklung da ist über Jahre, ich spreche jetzt nicht hier von Tagen und Wochen, sondern über Jahre, ist irgendwas an diesem Entwicklungsprozess faul. So, erster Punkt, die anderen 3 machen wir nächstes Mal. Nimm Verantwortung über deine Vergangenheit. Vergangenheit? Schon passiert. Ich weiß nicht, wie oft diese Sätze gefallen sind. Wenn meine Kindheit nicht so gewesen wäre, dann. Wenn ich mehr Geld gehabt hätte. Wenn ich schlauer gewesen wäre. Wenn ich nicht missbraucht worden wäre. Wenn meine Eltern anders situiert gewesen wären. Wenn ich in eine bessere Schule gekommen wäre. Und. Die Sätze höre ich immer noch so und so oft. Wenn. Wäre schuld? Die anderen. Gott, letztendlich, ja. Eltern, alle anderen, wer nicht? William James wurde im 19. Jahrhundert in einer reichen Familie geboren, aber er war von Kind auf krank. Fast erblindet, massive Verdauungsprobleme, spastische Anfälle. Weil er eigentlich gar nicht in die Schule konnte, war er zu Hause und malte und auch das eher schlecht. Seine Geschwister machten in der gleichen Zeit Karriere, aber zu seines Vaters bitterer Enttäuschung schmiss er auch dann das Medizinstudium, das ihm sein Vater doch irgendwie organisiert hat, in Harvard. Und dann reiste er nach Südamerika, ist dort auch fast wieder gestorben an irgendeiner Infektion und kam dann als 30-Jähriger zurück nach New York. Arbeitslos, mittellos, ohne Zukunftsperspektive. Und so saß er dann da und dann eines Nachts entschloss er sich jedoch, ein Experiment zu wagen. Er schrieb damals in sein Tagebuch, dass er 1 Jahr lang verbringen würde in dem Glauben und Bewusstsein, dass er zu 100% verantwortlich ist für alles, was in seinem Leben passiert ist und passieren würde. Gutes oder Schlechtes. In der Zeit wird er alles tun, was in seiner Macht steht, um seine Umstände zu ändern. Und wenn das nicht funktioniert in diesem einen Jahr, dann wird er sich das Leben nehmen. Okay? Konsequenter Deal. Das Ergebnis war, dass er einer der berühmtesten Psychologen in der amerikanischen Geschichte wurde. Er lehrte in Harvard, heiratete, bekam 5 Kinder. Und später sagte er, dieses kleine Experiment zu sagen, ich bin 100% verantwortlich für was ich tue, hat sein Leben grundsätzlich verändert. Ich bin heute da, weil ich damals diese Entscheidung getroffen habe. Jesus bringt es mal an einer anderen Stelle, vielleicht ein bisschen zu anderer Zusammenhang, aber trotzdem passt. Das war ja das, was wir vorher gesagt haben, immer diese Verantwortung bei den anderen suchen. Aber er sagt, was kannst du denn sagen zu deinem Bruder? Halt still, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du selber siehst nicht den Balken in deinem Auge. Zieh doch zuerst mal den Balken bei dir raus und dann guck nach dem anderen. Aber wir haben es halt so super drauf, immer die Fehler der anderen zu sehen, uns als Opfer dieser Fehler zu sehen, anstatt zu sehen, wo wir selber halt Probleme haben. Und das ist, glaube ich, der schwierige Teil jetzt dran. Es ist die Frage der Ehrlichkeit zu dir selber. Und da kann ich leider keine bessere Botschaft bringen, als es wird manchmal wehtun. Zu sagen, ich erlaube mir mal, mich selber anzugucken, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Sünden, mit all dem, was nichts geworden ist, mit allem, wo ich jeden Tag rummache und eigentlich keine Lösung, und ich gucke mir das an und sage, ja, das bin ich. Und den Satz höre ich nicht so oft. Zu sagen, ja, das bin ich. Ich übertreibe es mal und sage, bitte geh mal hin und umarme das. Und sagen, ja, du bist ein Teil von mir. All diese Problematik, all das, was da ist, ja, du bist ein Teil von mir. Und es ist okay. Und die gute Botschaft ist, Gott kann mit umgehen. Vielleicht kannst du es nicht, aber Gott kann es. Er hat kein Problem damit. Selbst die Krankheit, oft haben wir ja das Thema. Und jetzt sind wir wieder einen ganz spannenden Scheideweg. Wir können natürlich Krankheit wegbeten. Und ihr wisst, wie oft ich für Krankheit, für Heilung gesprochen habe. Ja, Gott heilt. Aber ich glaube, dass jede Krankheit auch eine Botschaft hat. Und wenn ich sie nur geschwind wegbete, wird das nicht klar werden, warum Dinge so sind. Gott will heilen. Jesus heilte alle, die zu ihm kamen. Aber die Botschaft ist trotzdem da. Es gehört zu mir. Es kann sein, dass es ein Ergebnis dessen ist, wie ich gelebt habe. Dass ich krank bin. Ich sagte, dass das eine zwingende Folge ist, aber es gehört mal zu mir. Und der erste Schritt, den wir tun sollten, ist einfach das Ding mal in den Arm zu nehmen. Ja, das bin ich. Es ist nicht immer das Böse und das alles wegbäde, sondern sage, ja, so bin ich, das ist es. Und wenn wir dann mit dieser Ehrlichkeit gelandet sind auf dem Boden, und das ist wirklich der Boden der Tatsachen, dann sind wir da, wo Gott mit uns anfängt zu arbeiten. Sagt, okay, ich freue mich als guter Vater, freue ich mich, wenn mein Kind zu mir sagt, du Vater, also hier habe ich ein Problem, könntest du mir nicht helfen. Ja? Jeder liebende Vater wird sagen, super, endlich hat er es mal gesehen, überhaupt, dass das ein Problem ist. Ja? Und wir fangen an zu arbeiten miteinander. Irgendwie immer gegen Ende der Predigt spinnest du. Sage so schwierige Sache, dass das da. Also, ich möchte den Punkt nochmal wirklich betonen. In vielen Gesprächen habe ich einfach genau das festgestellt. Wir sind nicht bereit, uns dem zu stellen. Und dann wird es christlich überhöht. Man sagt, ja, die Sünde müssen wir wegbeten, Vergebung. Dann bete ich halt jeden Tag um Vergebung. Ja, gut, Gott vergibt. Aber das, was wir lernen sollen, haben wir nicht erkannt. Wo wir uns entwickeln könnten und sagen, so und so könnte es gehen, haben wir nicht erkannt. Wir müssen einfach nur in dieses Bebe-Eck schicken, ja, anstatt zu sagen, Gott, was willst du mir sagen? Was macht diese Situation aus? Ich gucke auf die Uhr. Nächster Punkt machen wir nächstes Mal. Hätte noch einen, aber... Also es kommt jetzt noch als nächstes, ich glaube Mitte Januar, das Thema Verantwortung für das, was du tust. Also nicht nur für die Vergangenheit, sondern was du tust. Der nächste Gedanke wäre Verantwortung für das, was du denkst, übernehmen. Und die letzte Thema ist Verantwortung für das, was du in anderen auslöst. Das wären so die drei Themen, die kommen noch, so ein bisschen, dass ihr schon mal vordenken könnt. Zum Schluss ein Zitat von Nelson Mandela. Der sagte, jeder Mensch ist dazu bestimmt zu leuchten. Also ihr erinnert euch an die Herrlichkeit vorher. Jeder Mensch ist dazu bestimmt zu leuchten. Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer ich bin, mich brillant, großartig, talentiert und fantastisch zu nennen. Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. Amen.